Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Künstliche Intelligenz kommt in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Unter anderem wird sie gerade als Lügendetektor erprobt. Ein Psychologie-Forschungsteam von den Unis Marburg und Würzburg warnt jetzt, dass das verfrüht sein könnte. Konkret finden die Forschenden eine spezielle KI-Technik problematisch, die an den EU-Außengrenzen in Ungarn, Griechenland und Litauen schon im Einsatz ist. Sie soll Reisende mit kriminellen Absichten identifizieren und wertet dafür automatisierte Befragungen von einreisenden Personen aus. Die Forschenden kritisieren erstens, dass man in vielen Fällen nicht nachvollziehen kann, wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt. Zweitens seien die Daten, mit denen die KI trainiert wird, oft fehlerhaft oder von Vorurteilen geprägt. Und drittens sei sich nicht mal die Wissenschaft einig, welche Indizien zweifelsfrei auf Lügen hinweisen. Die Forschenden sagen, eigentlich hätte man für die Einhaltung strenger wissenschaftlicher Standards sorgen müssen, bevor man die KI als Lügendetektor im echten Leben eingeführt hat. Denn wenn solche Technik erstmal im Einsatz sei, täten sich die Behörden schwer, sie wieder abzuschaffen, selbst wenn sich Beweise für Fehler und Probleme häuften. Flecken auf der Haut, verformte Nasen, Geschwüre. Die Infektionskrankheit Lepra kann zu schwerwiegenden Symptomen führen. Im Mittelalter war sie in Europa verbreitet. Bis heute konnte sie nicht ausgerottet werden. Das liegt auch daran, dass noch nicht ganz verstanden wird, wie sich das auslösende Bakterium verbreitet. Eine Untersuchung zeigt, dass vor knapp 1000 Jahren Eichhörnchen bei der Übertragung eine Rolle gespielt haben könnten. Archäologische Funde in England zeigen, dass dort rote Eichhörnchen sogar Wirtstiere für das Lepra-Bakterium gewesen sind. Allerdings ist unklar, ob sie das Bakterium nur untereinander oder auch auf den Menschen übertragen haben oder eher umgekehrt. Berührungspunkte gab es zumindest viele. Zum Beispiel waren vor allem in Königshäusern Eichhörnchenpelze beliebt. Auch in Klöstern hielten Nonnen die Nager als Haustiere. Die Ergebnisse sind heute relevant, weil Tiere als Wirte von Lepra noch wenig Beachtung finden. Weltweit sind etwa 200.000 Menschen betroffen, vor allem im globalen Süden. Gummiabrieb kennt man vor allem von Autoreifen und Straßenbelägen. Aber die Kunststoffpartikel fallen auch im Sport an, zum Beispiel beim Klettern. Ein internationales Forschungsteam hat die Luft und den Staub in 4 Kletterhallen in Österreich untersucht und dabei hohe Konzentrationen von Gummipartikeln festgestellt. Der Abrieb stammt von den Kunststoffsohlen der Kletterschuhe. Die sind aus dem gleichen Material gemacht wie Autoreifen und enthalten viele Zusatzstoffe, die wahrscheinlich gesundheitsschädlich sind. Die Forschenden schätzen, dass die Menschen in der Kletterhalle mehr Gummipartikel einatmen, als wenn sie an einer vielbefahrenen Straße stehen würden. Die Luft in den Hallen übersteigt auf jeden Fall den Grenzwert für Luftverschmutzung, den die Weltgesundheitsorganisation festgelegt hat. Die Forschenden empfehlen unter anderem, dass Kletterhallen öfter gereinigt werden oder dort Luftfilter aufgestellt werden. Flugreisen sind schlecht fürs Klima, so viel ist klar. Ein Wissenschaftsteam aus Norwegen hat jetzt ein Modell entwickelt, mit dem man in Echtzeit berechnen kann, wo auf der Welt wie viele Treibhausgasemissionen durch Flugreisen anfallen. Grundlage sind die realen Flugrouten und der Kraftstoffverbrauch verschiedener Flugzeug- und Triebwerkstypen. Damit hat das Team dann unter anderem die Emissionszahlen analysiert, die viele Länder an die Vereinten Nationen melden müssen. Ergebnis: Laut den Berechnungen wurden 2019 beim Flugverkehr tatsächlich etwa 50% mehr Treibhausgase emittiert als offiziell gemeldet. Das liegt den Forschenden zufolge vor allem daran, dass manche Länder mit geringem und mittlerem Pro-Kopf-Einkommen von der Meldepflicht ausgenommen sind. Zum Beispiel China und Indien. Gerade in China wird aber sehr viel geflogen. Die Forschenden sagen, ihr Rechenmodell bringt ein viel klareres Bild der Luftverkehrsemissionen. Das könnte auch bei der Reduzierung helfen. Und man könnte die realen Daten bei zukünftigen Klimaverhandlungen nutzen. Der Luftverkehr hatte einen Anteil von etwa 5% an den weltweiten CO2-Emissionen. Im Medienstaatsvertrag gilt die Vorschrift, dass Werbung kein Verhalten fördern darf, das der Umwelt in hohem Maße schadet. Ein Drittel aller Werbespots im Fernsehen wirbt aber für klimaschädliche Produkte, ebenso wie auf YouTube. Das ist Ergebnis einer Analyse der Universität Leipzig und der Otto-Brenner-Stiftung. Dafür haben Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fast 10.000 Werbespots analysiert. Außerdem haben sie den CO2-Fußabdruck der beworbenen Produkte berechnet. Der war zum Beispiel bei Süßigkeiten, Autos und Drogerieartikeln besonders groß. Die Stiftung wertet entsprechende Spots als Regelverstöße gegen den Medienstaatsvertrag und fordert jetzt, dass sie verboten werden, wegen der Erderwärmung und Klimakrise. Was im Schlaf passiert, ist für die Gehirnforschung immer noch rätselhaft. Eine Studie im Fachmagazin Nature liefert jetzt für Zebrafische ein paar Antworten. Forschende des University College London haben dokumentiert, dass das Fischgehirn in den ersten Nachtstunden, wenn Schlafdruck und Bedürfnis am größten sind, die Verbindungen von Neuronen schwächt. Und zwar von genau den Gehirnzellen, die tagsüber im Wachen neu entstanden sind. Laut der Studie könnte Ähnliches auch für menschliche Gehirne gelten. Das würde die Theorie stärken, dass Schlaf eine Art Reset fürs Gehirn ist und Platz für das Lernen von Neuem schafft. Denn im Wachzustand würden die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen stärker und komplexer. Und wenn das ungebremst weiterginge, wäre das für den Körper energetisch untragbar. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass diese neu aufgebauten Verbindungen vor allem in der ersten Nachthälfte geschwächt werden, um auf das Erlernen von Neuem am nächsten Tag vorzubereiten. Insofern ist für die Forschenden jetzt noch ein bisschen unklarer geworden, welche Funktion die zweite Nachthälfte fürs Gehirn hat.
Deutschlandfunk Nova.